Zum Einstieg in heutigen Podcast ein kleines Quiz für euch zu den Mobilfunkanbietern in der Schweiz. Wer hat das beste Netz? Swisscom. Wer hat den besten Service? Swisscom. Aber wer hat halt auch den Ruf, eher teuer zu sein? Swisscom. Aber das tun wir jetzt relativieren. Es gibt mit dem We Are Family Rabatt ein preislich sehr attraktives Angebot für Familien, WGs und Bärli. Mit dem We Are Family Rabatt zahlt nämlich nur jemand von euch im Haushalt den vollen Preis fürs Blue Handy Abo und alle anderen den halben. Also, ein Abo zum Normalpreis und bis zu 4 weitere zum halben Preis. Das ist ein guter Grund, zu Swisscom zu wechseln, oder? Alle Infos findet ihr unter swisscom.ch/apropos.
Heute bei Apropos in 26 Kantonen rund um die Welt. Statt im Büro in Genf sitzen sie in einem Zelt in den Anden, fliegen über den Dschungel von Suriname, haben Rösser in der argentinischen Pampa oder geben Schule in der Türkei. Sie alle suchen ein besseres Leben, irgendwo auf dieser Welt. 800'000 Schweizerinnen und Schweizer gibt es aktuell, die im Ausland leben. Warum sind sie gegangen? Wie geht es ihnen? Irgendwann wieder zurück? Der Journalist und Autor Julian Perrenou ist diesen Fragen nachgegangen. Auf einer Weltreise hat er 26 Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer besucht, aus jedem Kanton jemand. Vor 2 Jahren war er schon mal bei Apropos und hat von seinen Lebens erzählt. In der Zwischenzeit hat er seine Reise beendet und aus all diesen Besuchen ein Buch gemacht. Und darum ist er heute zu Gast in einer neuen Folge von Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung und den anderen der Medientiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Julian.
Ciao Philipp, merci, dass ich nochmal da bin.
Sehr gern. Julian, das letzte Mal haben wir dich in Seattle gehört, das war vor 2 Jahren.
Julian, wo bist du gerade und wieso?
Ich bin aktuell in Seattle, im Norden der Westküste der USA. Ich bin hier eigentlich nur auf Durchreise.
Du hast von Ausflügen nach Marokko erzählt.
Wer schon mal zu Marrakesch war, kennt so das hektische, bunte Treiben dort. Sehr viele Touristen, es ist immer etwas los.
Kirgisien.
Das ist noch sehr sowjetisch prägt, von der Infrastruktur her, wie man Hauptstadt Bischkek ist. Es hat wirklich noch so ein bisschen den alten Charme von dazumal.
Oder Indonesien.
Den Besuch habe ich mich ganz besonders gefreut, weil es halt ein sehr spezieller Ort ist, wo er lebt. In einem Inselreich, wo wirklich wunderschön ist, wo umgeben ist von Korallenriffen. Es hat sehr viel Fisch, klares Wasser. Es ist wirklich spektakulär dort eigentlich.
Was ist nachher gekommen? No.
Genau, ich war da mitten drin und ich war gerade unterwegs gewesen, dann zumal an der Westküste von USA. Ich bin dann runtergereist, noch via Costa Rica Richtung Südamerika. Ich war dort noch länger gewesen und von dort wieder zurück Richtung Europa.
Für all die, die beim ersten Mal nicht zugelost haben, warum hast du die Reise überhaupt angetreten?
Ja, das ist keine längere Geschichte. Mich hat das immer schon fasziniert, zu reisen, zu auswandern. Leute, die im Ausland haben gelebt, die haben die Geschichte immer auch selber oft aufgesucht. Ich habe die Sendung auch geschaut, was
es gab.
Unter anderem, genau. Und hat mich immer mal Wunder genommen. Und ich war selber mal für ein paar Jahre im Ausland gewesen, in Toronto, in Kanada. Und dort bin ich in Kontakt gekommen mit Auslandschweizer, vor allem durch Swiss Club. Ganz viele von diesen Auslandschweizer sind so Clubs organisiert, wie man das so von Schweizer kennt, organisieren sich gut. und ich bin da ein bisschen eingetaucht. Ich bin sogar im Vorstand, bin ich Vorstandsmitglied geworden. Mehr so ein bisschen aus Spass. Und wie sie
aktuell
gesucht haben.
Etwas?
Sekretär, ich habe Protokoll geschrieben und habe geholfen, das 1. Augustfest organisieren. Und den Jodlerabend, genau, das war eigentlich überhaupt nicht so mein Feld gewesen, aber es hat mich einfach Wunder genommen. Und dort haben mir die Schweizer ihre Auswanderungsgeschichte erzählt. Es waren vor allem ältere Schweizer und Schweizerinnen, aber mir hat das irgendwie Wunder genommen und nicht losgelassen. Ich dachte, irgendwie könnte man da mal in einem grösseren Rahmen etwas darüber machen. Ich bin dann wieder zurück in die Schweiz gekommen und das ist immer ein bisschen köcherlet und es ist immer wie mehr geworden. Und dann habe ich mich mal konkret vor 3 Jahren damit auseinandersetzen und bin dann nachher immer wie mehr auf die Idee gekommen von diesen 26 Schweizerinnen und Schweizer in 26 Ländern.
Wie lange hast du gebraucht für die ganze Reise?
Total bin ich 9 Monate unterwegs gewesen. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich das in mehreren Etappen machen will. Bin aber zum Schluss gekommen, dass ich es eigentlich in einem Schub machen will, damit ich auch einfach in dem richtigen Flow bin und dass ich von einem Land zum anderen gehen kann und die Leute besuchen.
Das tut noch viel Zeit, aber wenn man 26 Leute will besuchen, sind 9 Monate nicht so lang, oder?
Ja, es war sportlich. Also es sind total 40 Länder so zum Einordnen. Ich bin durchgereist. Es sind fast 120'000 Kilometer, die ich zurückgelegt habe. Und ich habe nebenan noch 50% geschafft für die Berner Zeitung. Mm. Und habe das alles drumherum auch noch müssen organisieren, mich mit dem Land müssen zurechtfinden und mit den Leuten. Und es war intensiv. Ja.
Wie hast du die Leute gefunden in diesen Ländern?
Unterschiedlich. Also, wenn man mal mit so einem Projekt sich befasst, dann sieht man überall, da gehört überall eine Geschichte oder findet eine Person, also zum Teil über Facebook-Gruppen, zum Teil über Bekannte oder auch über intern, über die Firma. Zum Teil habe ich bewusst auch gesucht, habe ich gegoogelt, bis ich jemanden gefunden habe, den ich wollte. Und so ist es langsam und langsam zusammengekommen. Auch Auslandschweizer, so Chatgruppen gibt es, fast wie eine Facebook-Gruppe von der Auslandschweizer Organisation. Und so habe ich eigentlich nachher Kanton für Kanton durchgearbeitet und nachher langsam mal eine Route zusammengelegt, die ich durchreisen konnte.
Bist du einmal bei jemandem gesehen, der denkt, das war jetzt nicht so gewesen?
Tatsächlich nicht. Das war eine meiner grössten Sorgen, gewesen, dass ich jemanden besuche und dann klappt es aus welchen Gründen auch immer nicht. Oder sagen wir beim Gegenlesen vom Portrait nachher gibt es irgendwie Streit oder weiss nicht was. Und es ist irreversibel und das war meine grösste Sorge, gewesen, dass ich nicht eintrete. Ja.
Gut ausgewählt. Komm, wir schauen nochmal zurück auf deine Reise. Ein paar Leute ausgesucht, die wir jetzt nochmal speziell beleuchten. Anfangen wir mit dem Bertrand Würsch, einem Genfer in den Anden.
Je m'appelle Bertrand. Cela fait bientôt 15 ans que j'habite à Huaraz, au Pérou.
Du hast den Bertrand Würsch in Peru besucht, in Huaraz. Was ist das für eine Stadt und wie kommt man dort hin?
Ja, es ist vielleicht nicht die bekannteste Stadt in Peru. Die meisten Touristen, etwa 90%, ist mir gesagt worden, die gehen nach Cusco, zum Machu Picchu. Oder nach Lima, die Hauptstadt, wirklich tief in der Wüste. Huaraz ist im Norden von Lima. Ich bin dort hergekommen mit einer etwa 8-9-stündigen Busfahrt in die Anden rauf. Es ist eine recht grosse Stadt. Es sind etwa 120'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Aber sie ist wirklich ziemlich abgelegen. Es gibt dort wirklich nur so eine holprige zentrale Strasse, die dort führt, von der Hauptstadt her. Und es ist so der Ausgangspunkt, so wie auf einem Plateau oben, für Wanderungen, für Trekking und auch für Bergsteigen.
In die anderen Ufer hast du gesagt, wie hoch war das?
Also Huaraz ist auf etwa 3100 Meter oben und natürlich, wenn du weiter rauf gehst, also die Stadt ist umgeben von 6000er und mehr Bergspitzen und entsprechend hat es da für Bergsteiger alle Möglichkeiten, die sie suchen.
Ich nehme an, du warst auf deiner Reise nie höher gewesen.
Nein, das war wirklich das Höchste gewesen. Ich bin mit dem Bertrand auf einen Ausflug mal zu einem Gletschersee auf 4600 Meter rauf und dort hat man den Höhenunterschied schon gemerkt, auch als Schweizer.
Hast du es gut ausgehalten?
Also ich habe 2 Tage gebraucht, bis ich mich an die Höhe gewöhnt, muss ich zugeben. Der ganz oben hat man es also schon gemerkt beim Laufen, gerade beim steil aufsteigen, ist man schon ein bisschen schnaufen gekommen. Ja.
Wie ist der Bertrand Würsch gerade in diese Stadt gekommen?
Ja, das war eigentlich gar nicht so geplant wie bei vielen anderen Schweizerinnen und Schweizern, die ich getroffen habe. Er hat eigentlich durch Südamerika reisen, noch nach Argentinien gehen und dann weiter auf Asien. So weit ist er aber nie gekommen. Er ist in Peru stecken geblieben, was ihn einfach absolut fasziniert hat in den Bergen. Er ist Trekking machen und einfach die Landschaft, das Klima, das hat ihn dort gehalten. Er ist dann wieder zurück in die Schweiz gekommen, es hat ihn aber wieder hergezogen und jetzt ist er bis heute in Peru.
Was hat ihn angezogen wieder zurück nach Peru?
Also er hat mal als Witz gesagt, auf einer Autofahrt sei immer wegen einer Frau, wie ein Schweizer auswandert. Das war bei ihm auch so gewesen. Er hat dort seine künftige Frau getroffen. Sie ist aber dann umgekehrt, sie in die Schweiz gezogen, nach Genf. Aber plötzlich hat er das Fernwerfen gespürt und dann sind sie eigentlich wegen ihm zurück und nicht wegen ihr.
Er ist nicht der einzige Schweizer, habe ich bei dir gelesen, der in dieser Stadt Spuren hinterlassen hat.
Ja, das ist ja so. Es ist eine Bergsteigerstadt, wie ich schon gesagt habe. Und da gibt es eine bekannte Bergsteigerschule und die ist von einem Schweizer Bergsteiger, Bergführer gegründet worden, von einem Walliser. Und dort kommen viele renommierte Bergsteiger heutzutage her. die Schule ist weitum bekannt und ihm ist auch ein Platz gewidmet worden. Weil man das Wallis im Ausland nicht so gut kennt, haben sie den Platz nachher auf Genfer Platz getauft und mit einem Wegweiser versehen, der Richtung Schweiz zeigt, 10'000 Kilometer.
Sagt das auch kein Walliser? Die Geschichte von Bertrand Wüsch zeigt auch, wie vernetzt die Welt ist, habe ich gefunden. Du schreibst, was er während Corona gemacht hat. Man muss sich vorstellen, der hockt irgendwo in den Anden, in dieser Stadt, die man noch nie gehört hat, auf 3000 Meter und macht dann was während Corona?
Ja, wir müssen es vielleicht noch vorausschicken. Er hat eine Trekkingfirma in Huaraz und die ist natürlich in der Pandemie komplett zum Erliegen gekommen. Und dann war es halt wirklich so gewesen, dass langsam das Geld ist knapp wurde und hat er sich umgeschaut nach Alternativen. Er ist ausgebildeter Topograf. Der hat bei seiner alten Universität in Yverdon nachher gefragt, ob er dort irgendetwas machen könnte. Er hat gesagt, er wäre für alles bereit. Und dann hat er nachher Fernunterricht gemacht für Studierende. Wobei die nicht einmal gewusst, dass er in Peru ist, hat er gesagt. Und gleichzeitig hat er noch für einen amerikanischen App-Betreiber Wanderkarten optimiert. Und hat er also die Jobli gehabt, die er hat gemacht, dass er sich und die Familie über Wasser behalten.
Hast du häufig so Momente gehabt, wo du gedacht hast, also so gross ist die Welt jetzt halt doch nicht?
Ja, sie ist schon gross. Also, ich war lange unterwegs gewesen und es war weit gewesen und ich war oft allein gewesen. Aber als ich auf Schweizerinnen und Schweizer getroffen habe, hat es dann gleich irgendwie wieder so ein Stückchen Schweiz in dieser weiten Welt gehabt. Und das war auch schön gewesen. Und die Leute, die ich getroffen habe, die haben das auch immer nicht zelebriert, aber die haben gleichwohl irgendetwas von daheim mitgenommen gehabt, wo man dann auch gesehen hat, sei es am Arbeitsplatz oder daheim. Das ist immer ein bisschen etwas vom Heimatort noch mitgekommen.
Hm. Wenn wir noch mal kurz zum Bertrand Wüsch gehen, fehlt ihm etwas in Peru?
Eigentlich nicht, nein. Er hat auch gesagt, ihm fehlt die finanzielle Sicherheit nicht. Er arbeitet mehr, aber er macht das, was er gerne macht. Also der Job, seine Trekkingfirma, das ist wirklich, macht er aus purer Leidenschaft. Sonst, was nicht nur er sieht, sondern auch andere Schweizerinnen und Schweizer, sie hat so ein bisschen Sachen wie politische Stabilität oder funktionierende ÖV, gute Strassen. So Sachen sind dann halt gleich auch immer wieder genannt worden, aber sonst im Grossen und Ganzen fehlt sie mir auch nicht.
Wir wechseln jetzt die Szenerie. Wir gehen von den Anden in den Dschungel. Besser gesagt, über den Dschungel.
Mi chiamo Alessandro Huber. Sono cresciuto a Melide, vicino Lugano, nel sud del Ticino.
Alessandro Huber, haben wir hier gehört, der kommt eigentlich aus dem Tessin und wohnt jetzt in Suriname. Wo genau liegt Suriname?
Das bin ich oft gefragt worden und ich habe gesagt, ich gehe dorthin. Das ist das kleinste Land in Südamerika. Es ist im Nordosten vom Kontinent und es ist ein bisschen versteckt oder wir kennen es nicht wirklich. Als ich dort bin angekommen, es ist auch relativ schwierig dorthin zu kommen. Es hat eine Maschine gehabt, die pro Woche ist von Panama dorthin geflogen. Und es ist ein bisschen wie eine Anomalie in Südamerika, jetzt mit dünkt. Es ist sehr dicht bewaldet, es hat wenig Einwohner im Verhältnis. Die meisten Leute reden Holländisch. Es wird auch Kreolsprache von der früheren Sklavenzeit geredet. Es gibt etwa über 100 indigene Sprachen im Dschungel. Es hat wie für mich im Vergleich zu den anderen Ländern in Südamerika nicht so hergepasst, wie so etwas sehr Eigenes war.
Als ich den Text von dir über das Land gelesen habe, ich gedacht, das ist wie im Wilden Westen. Kein Gesetz, jeder macht, was er gerade will. Hat das etwas?
Ja, es ist auf mich so ein bisschen der übergekommen. Der Alessandro hat mir das auch so erzählt. Es gibt zwar Gesetze, aber relativ wenig. Und die wenigen Gesetze werden auch kaum angewendet. Also, das ist wirklich so gewesen. Ich habe das auch hautnah erlebt. Das ist wahrscheinlich auch die Verlockung für jemanden, der jetzt dorthin auswandert, dass man dort einfach enorme Freiheiten hat und ein bisschen machen kann, was man will.
Kannst du mir ein Beispiel geben, was du erlebt hast?
Ja, so etwas, was mir ist aufgefallen, allgemein jetzt in Suriname, ist, wie die Leute mit dem Auto unterwegs sind, sie oft am Alkohol trinken. Also, dass sie zum Beispiel, bevor sie losfahren, gehen sie in den Supermarkt, gehen sie noch Bier holen. Und in Europa läuft das ein bisschen anders, aber in Suriname musst du auch nie Angst haben, dass du kontrolliert wirst, jetzt diesbezüglich. Er hat mir auch so ein Beispiel erzählt, dass eben die Polizei auch sehr selten ausrückt und manchmal rücken sie nicht aus mit der Begründung, dass sie gar kein Benzin mehr haben für die Autos. Und ja, das zeigt ja ein bisschen, wie es in diesem Land zu und her geht.
Was Was macht Alessandro in Suriname?
Er ist Buspilot für eine private Firma und macht manchmal täglich Flüge in den Dschungel raus.
Der Dschungel ist nicht seine erste Station im Ausland, oder?
Nein, genau. Er wollte in Schweiz Pilot werden, das ist aber wegen seiner Sehstärke nicht gegangen und hat nachher die Ausbildung in Florida gemacht, in den USA, und ist nachher als erstes fliegen im Pazifik, auf kleinen Pazifikinseln.
Jetzt ist er in Suriname. Was genau fliegt er hin und her?
Also er hat einen Cessna von seiner Firma, die er braucht. Er hat früher vor allem Goldminen angeflogen mit Personal, also mit Mineuren und mit Goldgräber und mit Material. Jetzt fliegt er vor allem Cargoflüge für Indigene.
Und was für Sachen denn?
Also bei den aktuellen Flügen, da ist alles Mögliche, was es halt für das tägliche Leben braucht. Von Benzin über Baumaterialien, Personen bis zu Coca-Cola.
Mhm. Man hat jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass er ganz genau wissen will, was er jetzt so transportiert, oder?
Er will es schon wissen, er schaut es auch immer an. Es gibt aber manchmal so ein bisschen Graubereichsfälle, wo ich auch mit darf auf einen Flug und dort habe ich das erlebt, was es ein bisschen schwierig macht, wo man ein bisschen abwägen muss, darf ich jetzt das transportieren oder nicht. Manchmal, weil es gefährliches Material ist. Einmal musste er ganze Bienenvölker transportieren. Er sieht, das war seine gefährlichste Fracht gewesen. Oder eben auch Benzin oder dann halt Sachen, die die Indigenen in den Dörfern fragen, ob er das für sie zurücknehmen in die Hauptstadt. Da gibt es schon Fälle, wo es manchmal ein bisschen schwierig ist.
Du hast dich wohl gefühlt im Flieger?
Grundsätzlich schon, weil er ist ein sehr erfahrener Pilot. Es ist aber gleich, es war mein erstes Mal so ein Cessna. Es ist über den Dschungel gegangen. Jedes Mal, wenn man durch eine Wolke ist, geflogen hat, das Flugzeug ein bisschen geschüttelt. Und ja, es ist halt schon anders als in der Schweiz. Wenn man runterschaut, dort ist einfach nur grün-grün und manchmal hat man Goldminen gesehen noch. Und sonst ist einfach nichts. Und im Flugzeug hat es auch einen Überlebens-, also einen Notfallsack gehabt, mit allem Wichtigen drin, Medikamente, Machete, Dosennahrung. Und ja, da habe ich halt manchmal schon so ein bisschen gedacht, ja, was wäre wenn? Aber grundsätzlich ist es natürlich eine sehr bleibende Erinnerung gewesen, ja.
Wir bleiben in Südamerika, aber wir wechseln das Land. Und zwar gehen wir in Pampa von Argentinien auf den Hof von Egon und der Beat Scholl.
Ich bin Egon Scholl. Ich bin mit meiner Familie aus Wilchingen, aus dem Kanton Schaffhausen, nach Argentinien ausgewandert. Im November werden es jetzt dann 3 Jahre.
Sie stehen dafür eine sehr klassische Schweizer Auswandererfamilie, für die Bauern, die mehr Platz brauchen, für Leute, die mehr Freiheit wollen. Kann man das so sagen?
Ja, das ist effektiv so. Also, es ist für sie, glaube ich, nicht nur räumlich, sondern auch im Kopf der Begriff Freiheit wichtig gewesen. Sie haben vorher in Kanton Schaffhausen einen Hof geführt mit ca. 11 Hektaren. Und jetzt in Argentinien haben sie über 200 Hektaren. Also, ist deutlich größere Fläche, die sie jetzt bewirtschaften.
Du schreibst, dass der Umzug nach Argentinien nicht ganz einfach war.
Ja, also das hat mir beim Zuhören habe ich schon Schweißausbrüche bekommen. Weil das ist wirklich wahrscheinlich von allen Leuten, die ich getroffen habe, der anspruchsvollste Umzug gewesen. Sie haben nämlich eine Urfriebergerzucht und sie haben nicht nur ihr Hab und Gut gezügelt, sondern auch noch 6 Rösser. Und das Ganze ist in der Pandemiezeit 2020 passiert. Also sehr schwierig gewesen mit den Restriktionen, mit Visa. Sehr lange Reise gewesen mit vielen Ungewissheiten.
Die Art von Schwierigkeiten mit Visa, mit logistischem Zeug, mit Bauen oder so, ist das öfters begegnet?
Ja, immer wieder natürlich. Also es gibt gewisse Länder, sei es wegen Bürokratie oder Korruption, hat es immer wieder Stolpersteine für die Schweizerinnen und Schweizer gegeben. Das bringt sich ein bisschen mit sich. Das habe ich auch erlebt, als ich Zeit im Ausland verbracht habe, dass gewisse Sachen einfach anders sind als bei uns, dass es schwieriger ist, an Dokumente zu kommen, dass kulturelle Unterschiede bestehen, die man nicht erwartet hat, oder man überrascht wird vom Wetter oder von der Umgebung oder vom Job, von der Jobsicherheit etc.
Scholls haben am Schluss die Schwierigkeit überwunden. Wie geht es ihnen heute?
Es geht ihnen, soweit ich weiss, sehr gut. Ich hatte kürzlich wieder mit ihnen Kontakt gehabt und sie sind weiterhin auf ihrem Hof. Der ist ja sehr abgelegen. Eigentlich das Dorf Tornquist ist etwa 600 Kilometer von Buenos Aires entfernt und das ist wirklich eine lange Autofahrt dorthin auf einer holprigen Strasse. Aber sie geniessen das. Ich habe das dort vor Ort auch gesehen, dass es perfekt zu ihnen passt, das Leben dort, wie sie wirklich Platz haben. Sie können Sachen ausprobieren in der Landwirtschaft, weil sie nicht auf einen Ertrag komplett angewiesen sind, nicht so wie in der Schweiz. Der Egon arbeitet auch immer noch gewisse Prozent als Finanzanalyst und darum erlaubt es ihm das, dass er wirklich in seinem Experimentieren voll aufgehen kann.
Die beiden haben ins europäischste Land von Südamerika ziehen. Schreibst du, haben sie das geschafft?
Wie sie sagen, schon, ja. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, nebst anderen Ländern, die ich besucht habe, dass Argentinien wirklich das europäischste Land ist. Es hat so auf mich auch gewirkt. Für sie ist das absolut die richtige Entscheidung. Sie haben lange gewährleistet, in welches Land sie möchten, haben sich dann für Argentinien entschieden und sind weiterhin zufrieden mit dem.
Die Familie hat schon ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Glaubst du, dass sie jetzt in Argentinien bleiben wird oder nochmal sich verschiebt irgendwann?
Wenn es passieren würde, dann sicher wegen Egon, weil das hat er mir auch gesagt, dass er jemand ist, der sehr viel in etwas investiert, aber dann gerne plötzlich weiterzieht, wie die Früchte eigentlich vor Arbeit am Baum hängen.
Zum Schluss wechseln wir nochmal den Kontinent. Wir kommen näher heim. Wir gehen zu Miriam Stäbler am Schwarzen Meer.
Hallo, ich heiße Miriam Seliha Stäbler. Ich komme aus St. Gallen. Ich bin aufgewachsen in Altstadt.
Wir sind in der Türkei und das ist die vielleicht außergewöhnlichste Auswanderergeschichte, die du in deinem Buch hast, weil es eigentlich gar keine Auswanderergeschichte ist, oder?
Ja, genau. Es war mein letzter Besuch gewesen. Und was ich vielleicht noch sagen kann, ist, der war im 2024 gewesen. Ich wollte ursprünglich nach Israel gehen, zu meinem letzten Besuch von einer Schweizerin dort. Die Reise habe ich aber storniert im Herbst 2023, aus bekannten Gründen, aus der Gewaltspirale im Nahen Osten. Und habe dann weitergesucht und habe sie im Schwarzen Meer gefunden. Und sie ist wirklich keine typische Auswanderin, weil sie eigentlich zur Auswanderung gezwungen wurde als Kind.
Wie wacht sie denn auf?
Sie ist in der Altstadt von St. Gallen aufgewachsen und hat eigentlich eine schöne Kindheit mit ihrer Schwester dort erlebt. Sie ist in St. Gallen in die Schule gegangen, sie ist gerne Skifahren im Wallis und hat wirklich eine behütete Kindheit gehabt, bis plötzlich am Mittwochmittag alles komplett über den Haufen geworfen wurde und sich ihr Leben verändert hat, weil ihre Mutter mit ihr in die Türkei ist ausgewandert.
Nach Mami und Papis Scheidung, sie hat einfach mich und meine Zwillingsschwester hier gebracht, ohne etwas zu fragen.
Und dort geblieben ist?
Genau, ja.
Auch schon 35 Jahre, ja.
Was hat sie denn heute ein Verhältnis zu dem Ort, wo sie angezwungen worden ist?
Ja, sie ist immer noch in dem Giresun, in dieser Stadt am Schwarzen Meer. Sie lebt dort vor allem wie ihre Tochter auch in der Nähe lebt und sie ist vor allem für ihre Tochter dort. Sie unterrichtet dort an der Universität. Sie ist gerne dort, aber sie sagt auch eigentlich, ja, wenn es nach ihr wäre gegangen, wäre sie wahrscheinlich an einem anderen Ort jetzt, wie das nicht so wäre gekommen. Ihre Mutter hat dann im Scheidungsverfahren sich entschieden gehabt, ihr Heimatland zurückzugehen und hat sie wirklich keine Wahl gehabt, Miriam, und ist von einem Ort zum anderen gezogen. Immerhin ist sie jetzt sesshaft am Schwarzen Meer.
Hm. Was hat sie für ein Verhältnis zu ihrem alten Wohnort, St. Gallen in der Schweiz?
Ein gutes eigentlich. Also sie versucht immer noch einmal im Jahr auf Besuch zu kommen, auch um ihren Vater zu besuchen. Sie ist sehr gerne in der Schweiz. Sie redet, als ich sie besucht habe, hat sie immer sehr positiv über die Schweiz geredet. Alle die Kindheitserinnerungen, die sie hatte. Auch das erste Mal, nach 20 Jahren, als sie wieder in der Schweiz war, das war für sie höchst emotional. Sie hat alles wieder gesehen und die Emotionen sind aufgekommen. Und sie freut sich immer wieder, wie sie Besuch aus der Schweiz bekommt oder wie sie etwas aus der Schweiz sieht. Oder auch in ihrer Wohnung hat sie ganz viel Andenken aus der Schweiz. Ja.
Sie wohnt in Giresun. Ist Giresun eine Stadt, die man kennt oder die man vielleicht kennen sollte?
Ja, als Tourist eigentlich nicht. Also es ist nicht bekannt für grosse Sehenswürdigkeiten. Für was sie aber bekannt ist, sind die sehr grünen Wälder. Es ist die grünste Gegend der ganzen Türkei. Und in diesen Wäldern wachsen Haselnüsse und werden exportiert in die ganze Welt. Also Haselnüsse, die man teilweise hier kaufen kann, in der Schweiz kommen aus dieser Region.
Miriam Stäbler hat wahnsinnig viel erlebt in ihrem Leben. Nicht nur der Umzug und der Zwang, sondern ganz viel anderes. Das kann man bei deinem Buch lesen. Und sie wird sehr beeindruckt mit all dem oder?
Ja, das ist ja so. Also das ist etwas, was mich am meisten bei ihr beeindruckt hat. Sie hat unglaubliche Energie und Lebensfreude, die ich so wahrscheinlich noch nie gesehen habe, mit all den Schicksalsschlägen, die sie erlebt hat. Ihre Tochter ist auch schwer krank geworden, ihre Mutter ist gestorben. Sie hat ein Hindernis am anderen gehabt, aber sie hat, als ich sie besuchte, so eine Lebensfreude ausgestrahlt, die wirklich ansteckend war.
Das ist das letzte Kapitel von deinem Buch, Julian. Wenn du jetzt all die Erlebnisse mit diesen 26 Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizern müsstest kondensieren, was nimmst du mit?
Ja, ist natürlich schwierig, weil das so viele verschiedene Geschichten sind. Aber etwas, was ich sicher mitnehmen kann, ist eine unglaubliche Inspiration von Leuten, die eine Vision hatten oder einen Traum, die etwas gewagt haben, die vielleicht auch sie umgekehrt, aber wieder sie aufgestanden und haben weitergemacht.
Ist denn der wahnsinnig anstrengend gewesen?
Die Reise selber war sehr anstrengend. Ja. Also es ist halt auch die Herausforderung, sich praktisch jede Woche auf ein neues Land, auf ein neues Umfeld, auf eine neue Person einzulassen. Auf der anderen Seite hat das auch wieder sehr viel Energie gegeben, zum Weitermachen. Und es war eine einmalige Reise für mich.
Was ich häufig gedacht habe, wenn ich deinen Text gelesen habe, sofort zu, ist, du bist recht lange bei den einzelnen Leuten gewesen, die haben dich beherbergt. Ist nie auch ein bisschen so komisch gewesen, wenn man so lange bei fremden Leuten untergebracht ist?
Das ist eine gute Frage. Ich bin nicht bei allen untergekommen. Zum Teil habe ich im Hotel übernachtet oder in B&Bs. Es war immer ein bisschen unterschiedlich gewesen. Aber es hat wirklich Fälle gegeben, wo ich eine ganze Woche mit diesen Leuten unterwegs war und es hat sich überhaupt nicht komisch angefühlt. Es war mehr so gewesen, habe ich den Eindruck gehabt, als würde man alte Bekannte oder alte Bekannte besuchen. Und einfach eine Woche zum Beispiel mit denen verbringen und ein bisschen Einblick haben in ihr Leben. Und nachher habe ich über das geschrieben. Es hat sich überhaupt nicht irgendwie für mich jetzt ungewöhnlich angefühlt.
Sind eigentlich alle noch dort oder gibt es ja Leute, die schon wieder zurückgekommen sind in die Schweiz?
Fast alle sind noch dort. Es gibt einen Fall von einer Schweizer Köchin in Singapur. Die ist mittlerweile jetzt wieder in der Schweiz, weil sie das Heimweh zu sehr geplagt hat.
Wenn du all die Geschichten zusammennimmst, gibt es etwas, was sie verbindet?
Ja, wahrscheinlich ist der Bezug zur Schweiz halt, den ich immer noch festgestellt habe. Also, dass sie zwar die Weite gesucht haben, die anderen Kulturen, das Fremde, die neuen Herausforderungen, aber eigentlich alle haben immer noch einen starken Bezug zu ihrem Heimatland gehabt. Viele von ihnen gehen auch regelmässig die Schweiz besuchen. Bei praktisch allen habe ich irgendetwas aus ihrem Kanton gesehen, sei es eine Tasse aus dem Glarus oder ein Küssi mit dem Berner Wappen drauf. Und das hat mich doch schon sehr auch speziell gedünkt und auch schön, dass sie da noch etwas mitgenommen haben und dass sie halt den Bezug nicht verloren haben.
Was vermisst du aus der Schweiz?
Oh, am meisten Basler Leckerli, oftmals in Schocke und der Duft von der Gasse und lächelnde Gesichter.
Chiaramente la famiglia e magari una bella fondue.
Ja, es gibt nicht so viele Sachen, weil wir sehr anpassungsfähig sind. Aber gut isolierte Häuser im Winter und meine Pferdekutschen.
Ah, c'est probablement la famille, les amis proches. Et puis évidemment aussi le chocolat et le fromage.
Die Mirja Gabatur, die ich vor 2 Jahren interviewt habe, hat das Gleiche gefragt. Was haltet ihr selber in der Schweiz?
Ja, wahrscheinlich die Summe meiner Reisen. Es ist natürlich ist etwas, was ich nach wie vor sehr gerne mache. Aber durch das, dass ich halt in so einer kurzen Zeit quasi die ganze Welt habe gesehen oder einen Teil davon sehen konnte, habe ich auch gelernt, Sachen in der Schweiz mehr zu schätzen, als ich das vorher gemacht habe. Und sei es jetzt privat oder im Job. Und das ist halt nachher schon etwas, was mir nachher einfacher ist gefallen, zum Einordnen, zum Sagen, doch, das ist etwas, was sich lohnt, in der Schweiz zu leben dafür.
Gibt es ein Land, wo du lieber wärst?
Ja, das hat sich jetzt nicht verändert seit dem letzten Mal. Trotz ein paar Länder, die ich noch besuche, das ist weiterhin Japan. Das ist ein Land, das mich schon sehr lange fasziniert, wo ich immer wieder zurückgereist. Und das wäre eins, ich habe es zwar nicht vor, aber das wäre eins, wenn ich jetzt müsste eins wählen zum Leben.
Und wann brichst du wieder auf eine grosse Reise?
Hoffentlich bald. Ich sehe es noch nicht, aber ich habe es vor, dass ich mal wieder ein bisschen länger reisen kann und eben ein bisschen länger an einem Ort sein kann, ohne Termine, ohne zu viel Stress zum Weiterreisen, sondern einfach mal ein bisschen entspannen und wirklich das Land eintauchen.
Wunderbar. Danke, Julian, für das Gespräch.
Danke dir.
Julian Bernus, sein Buch heisst «Ausgewandert aus der Schweiz», ist beim Web-Verlag erschienen. Es ist sehr schön geworden. Ich empfehle es auch allen. Die Texte sind sehr toll. Es hat sehr schöne Bilder drin. Ich finde es überall dort, wo man Bücher kauft. Das war sie. Unsere aktuelle Folge von «Apropos». Diese Ausgabe hat Jackie Wechsel produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns bald wieder. Bis dann, ciao zusammen.